Versorgungslücke.
Dein Podcast über Allgemeinmedizin und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Versorgungslücke. Heute geht es um das Thema geschlechtersensible Versorgung in der Medizin und dafür haben wir einige spannende GästInnen für euch vorbereitet. Aber als erstes war Nele unterwegs und davon wird sie euch jetzt erstmal erzählen.
Ich war in Greifswald, besser an der Uni Greifswald und durfte dort an einem Symposium teilnehmen mit dem Titel Barriers in Health. Da ging es vor allen Dingen um das Thema Geschlecht in der Medizin und dort durfte ich das Projekt GESCO vorstellen, um das es heute auch gehen soll. Wir haben eine Kollegin eingeladen, die uns später genauer über dieses Projekt berichten wird und ich selbst arbeite auch in diesem Projekt. Und deswegen durfte ich das auch dort vorstellen und dann noch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen mit einer Professorin, Professorin Kaczmarczyk, mit der ich mich noch darüber unterhalten habe, warum ist eigentlich Geschlecht in der Medizin wichtig? Und das wollen wir uns jetzt mal von ihr anhören.
Ja, aber es geht um die Versorgungsqualität und zwar der ganzen Bevölkerung, Männer und Frauen. Und da gibt es erhebliche Defizite, was Krankheiten, Genesung, Gesundung, Prävention und so weiter bei Frauen angeht. Wir haben viel mehr Daten über Männer. Und insofern muss die Gendermedizin erstmal einiges nachholen und eben auch die Vergleiche machen zwischen Männern und Frauen. Und der Sinn des Ganzen ist natürlich, die Versorgungsqualität zu verbessern. Deswegen müssen die Medizinstudierenden das auch lernen, wenn sie gute Ärzte und Ärztinnen werden wollen.
Frau Kaczmarczyk hat als Wissenschaftlerin und Anästhesistin gearbeitet und war die erste Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbunds. Sie ist außerdem im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Und neben dieser Definition, warum wir überhaupt geschlechtsspezifische Medizin oder Gendermedizin benötigen, habe ich sie dann auch noch gefragt, wie der Stand jetzt gerade ist, also wie sieht es gerade eigentlich aus in der Ausbildung und in der Forschung mit diesen Aspekten der geschlechtssensiblen Medizin?
Ja, die Lehre ist die Stellschraube. Und es gibt ja den berühmten Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und es bedeutet in meinen Augen, dass die älteren Ärzte und Ärztinnen das nicht mehr lernen werden und vielleicht auch nicht lernen wollen. Aber die Studierenden, Männer und Frauen, und wir haben Tausende von Studierenden der Medizin in Deutschland, die wollen das auch lernen und die möchten auch, dass es in ihre Lehrpläne reinkommt. Und diese Gendermedizin muss fester Bestandteil der Curricula in den einzelnen Fakultäten sein. Und wir haben ja mal ein Gutachten gemacht für das Bundesgesundheitsministerium. Das waren Kollegen und Kolleginnen aus der Charité und vom Deutschen Ärztinnenbund. Und wir haben ja mal eine Umfrage gemacht unter den Prodekanen für Studium an den 38 deutschen Fakultäten mit der Frage, wie sieht's bei euch aus mit der Verankerung der Lehre in der Gendermedizin in den Curricula? Und was daraus kam, war eine Katastrophe. Kaum. Also waren vielleicht zwei Fakultäten, eine davon ist die Charité, die das sozusagen eingebunden hatten in die Lehre für die Studierenden. Und die anderen 35, 36 Fakultäten eben nicht. Und das hat dazu geführt, dass wohl auch die Politik aufmerksam geworden ist und dass im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, Seite 86 ist es, glaube ich, steht, dass die geschlechtsspezifische Lehre in den Heilberufen, also das ist Humanmedizin, Krankenpflege, Physiotherapie und so weiter, verankert werden soll. Es ist aber zunächst mal eine Absichtserklärung in einem Koalitionsvertrag und es kommt jetzt darauf an, zu gucken, wie das umgesetzt wird. Es muss in die Approbationsordnung rein, die ist ja immer noch nicht ganz fertig, und eben auch in den nationalen Lernzielkatalog, denn es wird ja nur das gelernt, was auch geprüft wird. Ne? Das kennen wir ja.
Ich finde auch, dass es ja tatsächlich dann so ein bisschen ein Statement dafür, warum wir jetzt hier auch über dieses Thema sprechen, um das eben ins Bewusstsein zu holen und es präsent zu machen und mehr Menschen darüber zu informieren.
Genau, und ich finde es irgendwie auch erstaunlich, dass im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass das Thema einen Stellenwert bekommen soll oder auch sogar schon haben sollte. Aber ich selbst habe es jetzt in der Lehre auch noch gar nicht repräsentiert gefunden. Und das fand ich so spannend auch im Gespräch mit ihr, dass sie nochmal so sagt, okay, und die Lehre ist die Stellschraube. Aber das, was eben gelehrt wird, muss ja auch erstmal wissenschaftlich erhoben worden sein. Und ich habe sie gefragt, ob sie noch Tipps hat für die angehende Generation von ÄrztInnen, was dieses Thema angeht, welchen Herausforderungen wir uns da stellen müssen. Und die Antwort hören wir uns jetzt auch noch an.
Ja, dass die kritisch werden und gucken, das, was sie lernen müssen, was in den Charts und Lehrbüchern und so weiter steht, ob das den Gender-Aspekt mit beinhaltet. Und auch wenn sie jetzt zum Beispiel eine Promotion machen, ja, oft werden es ja Tierexperimente, da muss man beide Tiergeschlechter untersuchen. Und das NIH gibt ja auch nur Geld in Amerika und nicht wenig, wenn beide Geschlechter auch bei Tierexperimenten berücksichtigt werden. Und sie müssen die Augen offen halten, wenn sie in die Klinik gehen, denn man findet die Genderunterschiede am besten, wenn man danach sucht. Und wenn man danach nicht sucht, wird man vieles übersehen und sagen, da gibt's keinen Unterschied. Wird oft gesagt, ach, da gibt's ja keinen Unterschied. Dann muss man aber auch beweisen können, mit einer einwandfreien wissenschaftlichen Publikation unter hohen Qualitätskriterien, dass es keinen Unterschied gibt. Und solange das nicht bewiesen ist, steht die Frage nach den Unterschieden immer noch im Raum.
Ja, das finde ich super spannend, was die Professorin hier anspricht. Ich finde vor allem interessant, dass sie hier auch auf die Themen der Grundlagenforschung kommt, dass hier schon erste Erfolge im Bereich der Finanzierung erzielt wurden, dass man hier eine geschlechtersensible Forschung fördert. Sie hat hier das NIH als großen Geldgeber angesprochen. Wenn wir jetzt über Grundlagenwissenschaften sprechen, dann finde ich, kann man schon feststellen, dass die Medizin an dem Thema Geschlechterforschung primär erstmal ein handlungspraktisches Interesse hat, weil so ist das ja erstmal kein rein medizinisch-wissenschaftliches Thema. Und stattdessen ist es eher ein Thema der Gender Studies und kommt eher so aus dem geistes- bzw. sozialwissenschaftlichen Bereich, neben dem biologischen Wissen natürlich. Und um diesem Grundlagenthema Rechnung zu tragen, haben wir uns eine Geschlechterforscherin eingeladen, und zwar Anna Kirchner. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz und ist außerdem als systemische Coachin für Einzelpersonen und Paare tätig. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt vor allem in den Gender Studies und ich durfte mit ihr sprechen und habe ihr als erstes mal die scheinbar banale Frage gestellt, was ist denn eigentlich Geschlecht?
Ja, das ist vielleicht eine Frage, die auf den ersten Blick ein bisschen einfacher zu beantworten ist als auf den zweiten, weil wenn man so im Alltag Leute fragt, dann wird da jeder wahrscheinlich denken, er kann ganz viel erstmal zu sagen und wenn man dann aber genauer hinschaut, dann wird es doch immer ein bisschen schwieriger, Geschlecht zu definieren. Was vielleicht viele kennen, ist die sogenannte Sex-Gender-Trennung, also die Vorstellung, dass es ein biologisches Geschlecht gibt, das sogenannte Sex, das dann unveränderbar angesehen wird und auch als eine ahistorische Kategorie. Das bedeutet, dass sie eben keinen Veränderungen in der Bestimmung unterlegen ist. Und dann die Vorstellung des sozialen Geschlechts, des Genders, das eben als ein erzeugtes Geschlecht angesehen wird, worunter Sachen fallen wie soziale Rollenvorstellungen, aber je nach Definition auch Sachen wie Verhaltensweisen, Geschlechtsidentität und so weiter. Das ist jetzt ein Konstrukt, das aber doch durchaus ein bisschen problematisch ist. Das beginnt schon da, wenn man begriffsgeschichtlich anfängt. Das wurde in den 1950er Jahren von John Money in der Tat entwickelt, was vielen auch gar nicht so bewusst ist. Money ist der Forscher, der die Behandlungsweisen von intergeschlechtlichen Menschen ganz zentral geprägt hat, nämlich diese Zurichtungen über Operationen und so weiter. Und dazu diente ihm nämlich gerade diese Idee der Trennung von Geschlecht und Sex und Gender, Und er wollte damit quasi zeigen, dass die körperliche, die biologische Grundlage gar nichts damit zu tun hat, auf einer Verhaltensebene, was dem Mensch quasi da alles so einfällt zu seinem Geschlecht. Und wir sehen auch im Diskurs weiterhin, dass das sich zwar gehalten hat, aber durchaus kritisch betrachtet wird einmal so diese Gegenüberstellung, diese Polarität, die Vorstellung, dass der Körper die Grundlage ist, weil wir da eben auch mittlerweile wissen, auch aus der Biologie zum Beispiel, eine ganz zentrale Forscherin ist hier Fausta Sterling, die gezeigt hat, dass es eben nicht so eine klassische Gegenüberstellung ist, sondern dass, auch wenn wir uns den Körper anschauen und die Vergeschlechtlichung des Körpers, dass wir hier beide Sachen haben. Also wir haben körperliche Strukturen, die durch äußere Einflüsse sich verändern, ja, aber wir haben eben auch Strukturen, die man so als eigensinnig bezeichnen könnte, die eben sich nicht einfach so verändern lassen. Und damit sehen wir, dass diese Gegenüberstellung von Sex und Gender gar nicht so leicht ist. Und um dann wieder zu versuchen, das ein bisschen positiv zu definieren und nicht nur über dem, was es halt nicht ist, gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel ein Modell, was ich ganz schick finde, von Baltus Löhr. Baltus Löhr sagt, dass es quasi ein sehr, sehr umfangreiches Konstrukt des Geschlechts, bei dem viele Aspekte mit reinspielen. Und Baltus Löhr gelingt es jetzt, vier Aspekte zu bestimmen, nämlich einmal einen körperlichen Aspekt, also dass man hier schon sieht, dass sich körperliche Unterschiede einfach historisch auch gebildet haben, dass eben in der medizinischen Forschung bestimmte Kategorien zum Thema Geschlecht geschaffen wurden, aufgrund von Organen, die bestimmten Kategorien eben zugeteilt wurden, aber auch Hormone und so weiter, also das, womit man sich eben körperlich, geschlechtlich identifizieren lassen kann. Dann haben wir eine psychische Komponente von Geschlecht, also hier fällt vor allem die Geschlechtsidentität drunter. Dann haben wir eine soziale Komponente, das sind eben dann Rollenvorstellungen, und eine sexuelle Komponente, weil Baltus Löhr jetzt sagen würde, dass auch in unserer Sexualität wir uns ja auch als vergeschlechtlichte Wesen wahrnehmen, was wir zum Beispiel auch bei sexuellen Orientierungen ja sehen, ne? Also ob ich jetzt hetero- oder homosexuell bin, bestimmt sich ja darüber, ob ich das gleiche Geschlecht oder ein anderes Geschlecht liebe. Und allein hier ist das ja auch schon angelegt. Und was dann interessant ist bei Baltus Löhr, dass in diesem Modell noch zwei weitere Waben offen sind mit Fragezeichen, worüber Baltus Löhr nochmal zeigen möchte, dass es eben gerade kein abgeschlossenes Modell in sich ist, sondern dass auch hier noch weitere Aspekte hinzukommen können, die jetzt Baltus Löhr selbst nicht eingefallen sind.
Ich finde, in dieser Vorstellung gerade von dem letzten Modell merkt man, wie komplex und vielschichtig das Thema Geschlecht eigentlich ist. Und wenn man sich so im Alltag darüber unterhält, man ja eigentlich meint zu wissen, worüber man spricht. Und als wir das Projekt GESCO konzeptioniert haben, war es auch total herausfordernd für uns, in der Vielfalt auch von Definitionen, die es im wissenschaftlichen Bereich gibt, uns irgendwie festzulegen, weil irgendwie auch jede Definition Vor- und Nachteile hat. Manchmal werden Aspekte ausgeklammert, die uns wichtig erschienen. Und ja, ich finde es spannend, da nochmal von so einem komplexen Modell zu hören.
Ja, absolut. Und ich finde auch gerade dieses, dass eben noch Waben offen sind, finde ich gerade ganz toll an diesem Modell. Und macht aber gleichzeitig auch dessen Komplexität nochmal total deutlich und macht es vielleicht auch für eben die handlungspraktischen Wissenschaften das vielleicht auch nicht ganz so greifbar.
Ja, wir haben uns in dem Projekt auch für die Operationalisierung in Form von Sex und Gender entschieden. Und Sex wurde so definiert, dass Sex durch biologische Marker wie primäre und sekundäre Geschlechtsorgane, Chromosomen und Hormonkonzentration operationalisiert ist, während Gender so operationalisiert ist, dass es sich auf die sozial konstruierten Geschlechterrollen, Geschlechteridentitäten und Beziehungen von Menschen bezieht. In der Realität gibt es natürlich ein breites Spektrum von Geschlechtsidentitäten, mit denen Menschen sich selbst identifizieren und ausdrücken. Gender ist da aber eine multidimensionale und komplexe Ebene und verändert sich mit dem Wandel der gesellschaftlichen Normen und Werte. Das soziale Geschlecht überschneidet sich auch mit anderen soziokulturellen Kategorien. Also das sind die beiden Definitionen, die wir für GESCO ausgewählt haben.
Und das wirft ja eigentlich schon automatisch eine Frage auf, und zwar ganz grundsätzlich, wie kann denn eigentlich geschlechtersensible Forschung funktionieren? Also, okay, wir können was definieren, aber ist es damit getan? Und genau das habe ich Anna Kirchner auch gefragt, und das hören wir jetzt.
Ich würde es vielleicht grundlegender betrachten, weil Wissenschaft ist ja ein Kontext, in dem wir Wissen produzieren. Und wer produziert das? Die Menschen, die Wissenschaft machen, also die WissenschaftlerInnen. Und dementsprechend würde ich ganz grundlegend sagen, es erstmal für eine gelingende, geschlechtersensible Forschung ist ganz wichtig, dass wir als WissenschaftlerInnen uns einiger Dinge bewusst sind. Nämlich erstens, dass wir bestimmte ethische Verpflichtungen haben, dass wir offen und interessiert sein sollen. Und hier sind wir auch wieder bei ethischen Verpflichtungen, nämlich ohne dabei voyeuristisch zu sein. Also dass uns klar ist, dass wir wichtige Informationen schaffen und dass wir die auch auf eine bestimmte Art und Weise untersuchen müssen, dass sie eben ethisch vertretbar sind. Und dass wir eben dieses Interesse einsetzen auf vielen Ebenen, dass wir uns interdisziplinär befassen. Also ich selbst bin Erziehungswissenschaftlerin, aber es ist total wichtig aus meiner Perspektive, mir auch biologische Aspekte anzueignen, weil was ist es für eine Forschung und wie bringt uns das weiter, wenn ich nur in meinem kleinen Feld bleibe und mir alles nur sozialkonstruktivistisch anschaue, aber eben nicht über den Rand hinaus schaue. Und das sehen wir ja auch bei Forscherinnen, um den Namen nochmal zu nennen, wie zum Beispiel Faustus Sterling aus der Biologie, die aber auch sich sehr stark für Konstruktionslogiken interessiert und dadurch etwas vollkommen Neues geschaffen hat, ja, was den Blick ganz stark nochmal verändert. Das würde ich jetzt mal sagen, ist die eine Ebene, aber die andere Ebene, die ich ganz wichtig finde, ist eben auch so einen partizipativen Gedanken zumindest anklingen zu lassen. Ich weiß, dass partizipative Forschung sehr, sehr kritisch auch gesehen wird. Ich finde sie auch in manchen Punkten durchaus auch zumindest herausfordernd. Aber trotzdem finde ich es wichtig, und das ist jetzt nicht nur Geschlecht, sondern bei allen großen problematischen Kontexten, ja, problematisch in dem Sinne, dass es da starke Machtverhältnisse gibt und so weiter, würde ich sagen, es ist immer ganz wichtig, auch sich die Perspektiven von Selbstvertretungen anzuschauen. Also darüber hinaus zu sagen, ich als Person, die Wissenschaft betreibt, ja, gucke mir aber auch an, was sagt die Selbstvertretung dazu, was für Begriffe zum Beispiel habe ich überhaupt das Recht dazu, diese Begriffe zu verwenden und so weiter und was ist dort vielleicht auch schon angelegt. Und wenn wir jetzt im medizinischen Bereich zum Beispiel schauen, es gibt von der DGTI ein Zertifizierungsprogramm für medizinische Einrichtungen und das wäre zum Beispiel so ein Schritt, den ich dann sage, wo ich sagen würde, der wäre wichtig zu gehen, wenn man geschlechtersensibel in dem Bereich forschen will, sich zum Beispiel mal dieses Manual anzuschauen in diesem Zertifizierungsprogramm, was für Punkte sind denen wichtig, was raten die an und dann eben zu überlegen, inwieweit sind das vielleicht Aspekte, die man auch in der Forschung berücksichtigen kann. Das wäre ein Aspekt und jetzt, um wieder auf die Frage zurückzukommen, wie man so ein Modell, wie das beispielsweise von Baltus Löhr mit einbeziehen kann, ist, dass man halt eben interessiert ist, sich einliest in diese Aspekte und dann überlegt, wenn man jetzt quantitativ forscht, was bedeutet das zum Beispiel für meine Fragenbogenlogik, also vor was für einem Hintergrund bestimme ich hier Geschlecht, was frage ich ab und vielleicht auch in welcher Art und Weise frage ich das ab, weil ich muss ja auch immer davon ausgehen, dass die Beantwortung ja nicht interaktiv passiert in der Regel, sondern in der Regel sind die quantitativen Fragebögen ja nicht selbst erhoben in der Interaktion, sondern über Software. Und das bedeutet, ich muss ja immer überlegen, wie muss ich die Frage stellen, um dann auch darauf zu kommen. Also wenn ich jetzt eine Person einfach nach ihrem Geschlecht frage, muss ich davon ausgehen, dass sie es nach Alltagswissen beantwortet, die Person, und dass sie das eben nicht beantwortet nach diesen vier Kategorien. Und dass ich dann überlege, wenn ich dieses Konzept, dieses Modell mit einpflegen will, muss ich es gegebenenfalls auch entsprechend abfragen und kann nicht einfach nur fragen, setze das Kreuzchen bei. Und was auch in dem Kontext, jetzt jenseits von Baltus Löhr, prinzipiell einfach auch wichtig ist für eine geschlechtersensible Forschung, ist einfach auch Vielfalt abzubilden, weil das ist Geschlecht auch immer. Es ist nicht Binarität, es ist nicht Heteronormativität, sondern es ist Vielfalt auf allen Ebenen und eben auch immer, das ist ja das Schöne auch an Baltus Löhrs Konzept, sich bewusst dafür zu sein, dass man immer eine offene Wabe hat. Ja, wir sehen es ja zum Beispiel an der Bezeichnung LGBTQIPA+. Also ne, es fing an mit LGBTQ, dann kam das I, dann kam das B, dann kam das A dazu. Und ich bin mir sicher, dass wir noch weitere Aspekte auch in Zukunft finden werden.
Übrigens den Link der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität zu eben diesem Katalog zu geschlechtersensibler Versorgung, Den findet ihr auch in den Shownotes, genauso wie die übrige Literatur und weitere Informationen, also schaut da mal gerne rein. Anna Kirchner hat mir auch eine kleine Sache noch geschickt, die ich hier gerne noch nachreichen möchte. Und zwar ist kürzlich in der Gender ein ganz interessanter Artikel eben genau zu diesem Thema erschienen, und zwar von Laura Wortmann, der lautet Probleme und Potenziale gendermedizinischer Operationalisierung von Geschlecht. Findet ihr auch in den Shownotes, schaut da gerne mal rein.
Jetzt ist ja gerade schon der Begriff gefallen, genderspezifische Medizin, gendersensible Medizin. Wir haben ja auch schon den Anklang einer Definition gehört. Weil das Projekt, was wir heute vorstellen wollen, auch natürlich aus diesem Spektrum kommt, würden wir gerne auch hier nochmal auf die Definition eingehen, die durch das Projekt gewählt wurde. Und zwar, die sex- und gendersensible Medizin konzentriert sich auf die Rolle, die biologischen Unterschiede und soziokulturellen Machtstrukturen, die im Gesundheitswesen eine Rolle spielen, und darauf, wie sich sowohl Sex als auch Gender auf das Gesundheitsverhalten, die Entstehung von Krankheit, deren Diagnosen, Behandlung und Langzeitfolgen auswirken. Und um jetzt nochmal so ein bisschen einen Schwenker zu dem Projekt zu bekommen, möchte ich einmal darauf eingehen, was eigentlich GESCO bedeutet. Das ist ja erstmal nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben. In dem Projekt geht es um die Entwicklung und Pilotierung einer geschlechtssensiblen primärmedizinischen Versorgung von PatientInnen mit chronischen Nicht-Tumorschmerzen unter Opiat-Langzeittherapie. Und um diesen langen Titel erstmal mit Leben zu füllen, würde ich kurz auf die Lage des chronischen Schmerzes in Deutschland eingehen. Und zwar ist es so, dass ca. 23 Millionen Menschen in Deutschland von chronischen Schmerzen betroffen sind. Und das ist ja eine ziemlich hohe Zahl, und dort ist eben auch schon bekannt, dass auch das Geschlecht damit interagiert, also mit der Schmerzwahrnehmung, mit der Schmerzmodulation. Und wir haben ja auch gerade schon gehört, dass auch partizipative Forschung ein ja wichtiger Aspekt ist, wenn man geschlechtssensibel Projekte betreiben möchte. Und deswegen habe ich mit einer Patientin gesprochen, die auch in dem Beirat des Projekts teilnimmt und uns dort eben als Expertin für chronische Schmerzen, als selbstbetroffene Person unterstützt. Und jetzt möchte ich gerne auf ein paar Ausschnitte eingehen. Ich habe Sie zunächst einmal gefragt, wie es eigentlich ist, mit chronischen Schmerzen zu leben.
Also wenn man 30 Jahre damit unterwegs ist, sucht man am Anfang viele Ärzte auf, weil man ja immer noch hofft, es gibt für irgendwas eine Lösung. Und so nach 5, 6 Jahren habe ich gemerkt, du bist alleine. Ne? Du bist wirklich alleine. Und du musst dich jetzt zum Fachmann für deine Erkrankung machen, weil von ärztlicher Seite kommt da nichts. Da geht die Psychoschublade auf, da ist man dann drin und da kommt man auch nicht wieder raus.
Ich finde das ein ziemlich starkes Statement. Wenn man so lange Betroffene ist, dann muss man zur Expertin der eigenen Erkrankung werden oder des eigenen Themas werden. Und ich weiß nicht, aber ein stärkeres Statement für partizipative Forschung kann ich mir an der Stelle ja kaum vorstellen. Und ja, also ich finde das sehr interessant und ich finde das auch toll, dass diese Person dann auch die Möglichkeit gegeben wird, sich da einzusetzen. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach eine sehr krasse Geschichte. Also 30 Jahre mit Schmerzen, ich glaube, das können sich die wenigsten Nicht-Betroffenen überhaupt nur im Ansatz vorstellen.
Ich finde auch, dass in dieser Aussage, ich musste mich dann selbst zur Expertin quasi für meine Erkrankung machen, schwingt mit, wie groß dann auch die Not ist, weil man eben niemanden findet, der ein Angebot schaffen kann, quasi, wo man gut versorgt ist. Und das hat mich irgendwie dann auch sehr bewegt, als sie das gesagt hat, weil sie war ja dann der Situation ausgesetzt, dass sie ja die Expertin für sich selbst werden musste, weil die Situation eben so war, dass sie keine AnsprechpartnerInnen gefunden hat. Ich habe sie dann im Folgenden auch noch gefragt, ob sie selbst in der Versorgung ihrer chronischen Schmerzen, in Gesprächen mit ÄrztInnen, aber auch generell das Gefühl hatte, dass da das Geschlecht eine Rolle gespielt hat. Und in ihre Antwort hören wir jetzt rein.
Ja. Also mein Mann und ich haben beide eine knöcherne Enge. Er in der LWS und ich in der HWS. Bei meinem Mann war das sofort eine ernstzunehmende Erkrankung, wo man hingucken musste, wo man überlegen musste, ob man die knöcherne Enge chirurgisch erweitert. Ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich einen Neurochirurgen gefunden habe, der gesagt hat, das muss operiert werden. 30 Jahre Migräne durch die Verengung nach 2 Autounfällen innerhalb von einem halben Jahr. mache die Augen auf und habe keine Kopfschmerzen mehr. Und habe bis heute keine Migräne mehr. Ist jetzt 2 Jahre her. Warum muss ich 30 Jahre reden? Wo ist der Unterschied? Die Diagnose war die gleiche.
Ja, das ist schon krass. Also das muss man erstmal sacken lassen, finde ich.
Ich finde es auch eine total krasse Aussage. Also das scheint ja auch irgendwie total unfair zu sein. Also gleiche Erkrankung und die eine Person wird schneller in diesem Leid irgendwie gesehen und die andere kämpft 30 Jahre dafür, um jemanden zu finden, der sie behandelt. Und da muss ich auch irgendwie wieder an den ersten O-Ton denken mit Professorin Kaczmarczyk, die ja auch gesagt hat, dass das erstmal in der Lehre noch ankommen muss, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und wie die auch überhaupt aussehen und wie man damit dann umgeht und dass es auch irgendwie in der Wissenschaft noch nicht ausreichend abgedeckt ist, überhaupt die Basis für solche Erkenntnisse gar nicht unbedingt bisher geschaffen wurden. Und das ist dann halt die Realität davon.
Total. Und ich finde, irgendwie steckt da ja auch so ein krasser Aufruf drin, etwas zu verändern. Und so plakativ dieses Beispiel ist, so einfach scheint ja hier die Lösung zu sein. Also man müsste es einfach nur gleich machen. Und da frage ich mich, also in diesem Fall wäre das sicherlich genau das Richtige gewesen, hier beide Personen gleich zu behandeln. Aber die Frage ist ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Überthema dieser Folge, ist es denn wirklich immer einfach nur die Ungleichheit oder gibt es tatsächlich Unterschiede, die wir einfach noch nicht kennen? Und ein Faktor davon ist sicherlich auch unsere Vorstellungen von Geschlecht und was wir an Vorurteilen eben mitbringen und uns da eben in Selbstreflexion begeben müssten, um uns erstmal mit unseren eigenen Vorurteilen zu beschäftigen.
Ja, und wahrscheinlich ist ja die Frage, wann geht es jetzt darum, nicht unterschiedlich zu behandeln und wann geht es darum, vielleicht genau unterschiedlich zu behandeln, eine, die auch sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Und deswegen habe ich die Patientin auch nochmal gefragt, was sie sich denn wünschen würde, wie angehende Ärztinnen unterrichtet werden sollten oder welche Qualitäten die mitbringen sollten, damit sie sich gut behandelt fühlen würde. Denn im Endeffekt kommt es ja auf das Patientinnenwohl an und dass dort die Versorgung sichergestellt ist. Und ihre Antwort hören wir uns jetzt auch noch an.
Ich glaube, dass die ärztliche Ausbildung sich mehr auf die individuelle Beziehung ausrichtet. Also wir brauchen mehr Gespräche, wir brauchen mehr aufmerksames Zuhören und weniger unsinnige Diagnostik. Wenn was seronegativ ist, muss ich kein Blut abnehmen. Wenn ich ja den Blut nicht sehen kann, muss ich kein Blutbild machen. Das ist unsinnig. Da hätte man jetzt ein Gespräch, ein Zuhören, wie hat sich das entwickelt, wie lange haben Sie das schon, in welchen Situationen ist das verstärkt, können Sie das differenzieren, gibt es Eingrenzungen? Das ist hilfreich. Das Zuhören, offen sein für das, was der Patient erzählt. Weil dann bin ich keine Nummer und kein Fall, den ich irgendwo abhefte unter F, sondern ich bin der Mensch, der jetzt von dieser Stelle Hilfe braucht, weil er mit seinem Latein am Ende ist. Ne? Also ich mache ganz viel, probiere alles aus, aber irgendwann kann ich alleine auch nicht weiter.
Das finde ich auch ein ganz starkes Statement, was wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollten. Ich finde es interessant, dass hier jetzt auch schon zum zweiten Mal der Aspekt der Ausbildung anklingt. Also das scheint wirklich eine Stellschraube zu sein, die man drehen könnte, sollte. Also falls hier Leute zuhören, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und genau, wir haben ja schon angekündigt, wir haben uns aus dem Projekt GESCO eine Mitarbeiterin eingeladen, Alex Pietrowski. Und bevor wir jetzt aber in dieses Interview weitergehen, wollen wir noch einen Aspekt nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist in dem Projekt GESCO auch die klinische Pharmakologie involviert, weil die Pharmakologie in der Opiattherapie natürlich auch eine relevante Rolle spielt. Und hierzu haben wir auch ein Interview geführt, und zwar mit Frau Professorin Thürmann und Jordan Preuß, ein Doktorand in dem Projekt. Das Interview findet ihr auf unserer Seite als extra Folge. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören.
Genau, und Weil die Patientin ja auch schon erwähnt hat, dass vor allen Dingen das Zuhören besonders wichtig ist und der Umgang und die Gesprächsführung, haben wir uns das Projekt GESCO eingeladen, in dem es nämlich ja genau darum geht, eine Intervention zu entwickeln, in der HausärztInnen in ganz verschiedenen Qualitäten fortgebildet werden, zu denen eben auch die Gesprächsführung gehören kann. Und um das jetzt nochmal im Detail aufzuarbeiten, was in diesem Projekt eigentlich passiert, haben wir uns Alexandra Pietrowski eingeladen. Sie ist Gesundheitsökonomin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt GESCO, in dem sie auch promoviert. Herzlich willkommen in unserer zweiten Folge.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du da bist. Bevor wir direkt ins Thema reingehen, wollen wir mit einer kleinen persönlichen Frage starten. Und zwar würde uns interessieren, wenn du jetzt so stressige Tage hast, ein Meeting nach dem anderen, was machst du denn am Feierabend, um so runterzukommen vom Stress vom Alltag?
Ja, ich glaube, so ruhebedürftig bin ich gar nicht. Eher gesellig, bin dann nochmal mit Freundinnen unterwegs oder einfach generell gern unter Leuten. Und wenn ich dann wirklich mal Ruhe brauche, dann mache ich Gartenarbeit.
Oh, und was planst du gerade so an?
Das kann ich gar nicht so gut beantworten. Ich habe auf jeden Fall ganz ruhrgebietstypisch so einen Kleingarten und mit Obstbäumen und kleinen Hochbeeten. Genau, da kümmere ich mich ganz gerne drum.
Das finde ich beeindruckend. Ich habe gar keinen grünen Daumen. Ich habe gar keinen grünen Daumen. Bei mir gehen sogar Kakteen ein.
Das muss man können, ja.
Ja, vielleicht kommt es noch.
Und wenn du jetzt nicht in deinem Kleingarten unterwegs bist, dann arbeitest du ja im Projekt GESCO, haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. Kannst du uns erklären, was GESCO eigentlich für ein Projekt ist?
Ja, genau, das stimmt. Beim Projekt GESCO geht es um eine geschlechtssensible Versorgung bzw. die Entwicklung einer geschlechtssensiblen Versorgung, speziell für chronische Schmerzpatientinnen unter Opioid-Langzeittherapie. Das Projekt ist eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Das heißt, wir haben Fördergelder speziell dafür bekommen, die geschlechtssensible Versorgungsform systematisch zu entwickeln. Und in dem Stadium sind wir gerade. Uns ist dabei wichtig, möglichst alle relevanten Perspektiven einzubeziehen. Deswegen haben wir auch einen eigenen Patientenbeirat und arbeiten mit unterschiedlichen ärztlichen und therapeutischen Disziplinen zusammen.
Okay, das klingt ja nach einer ziemlich komplexen Entwicklung oder nach einem ziemlich großen Projekt. Ich würde gerne vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und so die Frage stellen, warum braucht es denn eigentlich so eine geschlechtersensible Intervention? Also wieso entwickelt ihr sowas?
Ja, wir haben es hier mit einer besonderen Patientengruppe zu tun, also Menschen, die über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte Schmerzen haben, die dadurch unter Umständen auch im Alltag stark eingeschränkt sind, die vielleicht ihre sozialen Kontakte nicht wie gewohnt pflegen können oder wie gewünscht pflegen können. Und diese Menschen berichten uns auch davon, ja, stigmatisiert zu werden von der Gesellschaft und sich häufig auch nicht mehr ernst genommen zu fühlen. Und das führt natürlich zu viel Entmutigung und Frust. So in dem Zusammenhang muss man sich die Hausarztpraxis auch als wichtige regelmäßige Anlaufstelle vorstellen und auch als einen wichtigen sozialen Kontakt. Und aus der Forschung wissen wir, dass eben das eine große Rolle spielt in dem Zusammenhang, dass eben dieser soziale Kontakt zu einer Person, die sich kümmert, die sich interessiert, ja, dass das eben ein wichtiger Faktor ist in dieser hausärztlichen Versorgung. Genau. Und doch auch für Hausärztinnen kann diese Situation frustrierend sein, denn ab einem gewissen Punkt stellt sich auch da das Gefühl ein, sich im Kreis zu drehen und vielleicht auch einfach nichts mehr machen zu können. Und mit unserem geschlechtssensiblen Versorgungsansatz verfolgen wir eigentlich das Ziel, einen neuen Impuls zu geben, sodass Ärztinnen ihre Patientinnen vielleicht wieder mit anderen Augen betrachten können.
Also wir haben quasi auf der einen Seite die Frustration und auch die Stigmatisierung und irgendwie eine schlechte Versorgungslage bei den PatientInnen mit den chronischen Schmerzen. Aber jetzt hast du ja auch gerade berichtet, dass auch die HausärztInnen ab einem gewissen Punkt, wenn sich vielleicht auch nicht irgendwie ein Therapieerfolg einstellt, auch Frustration vorhanden ist. Und da setzen wir quasi ja mit dem Projekt auch an, um auch auf einer kommunikativen Ebene neue Handlungsanweisungen zu schaffen.
Genau. Da an dem Punkt kann ich vielleicht auch einfach zu dem aktuellen Stand berichten. Also wir haben in dem Projekt damit angefangen, erstmal die Literatur zu sichten und zu schauen, wie ist eigentlich die Ausgangslage, und haben da auch thematische Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel eben die Arzt-Patienten-Kommunikation, auf die du gerade ein bisschen angespielt hast. Und es gab aber auch pharmakologische Schwerpunkte, oder ich zum Beispiel habe mir die Leitlinien angeguckt zum Thema Schmerz, nationale und internationale. Und da fand ich zum Beispiel sehr spannend, dass eben das Thema Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt. Ja, für unser Projekt bedeutet das natürlich, dass wir eben diese Lücke füllen möchten und versuchen möchten, Hausärztinnen Informationen an die Hand zu geben, ja, die eben genau an diesem Punkt ansetzen.
Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen die verschiedenen Schritte von dem Projekt beschrieben. Jetzt ist es ja auch total interessant, dieses große Projekt mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und mal so zu sehen, okay, du hast jetzt schon verschiedene Player auch in dem Projekt angesprochen, also was brauchst du denn eigentlich, um so ein riesiges Projekt durchzuführen, und wie läuft's?
Genau, das findet natürlich auf unterschiedlichen Ebenen statt. Formal gesehen geht es eigentlich damit los, dass man eine Problemlage identifiziert, eine Versorgungslücke, und auf dieser Basis eine Idee entwickelt. Und die wird dann als nächstes in einen methodischen Rahmen gegossen. Und bei uns war das ein Förderantrag. Also da muss man dann sehr konkret formulieren, was sind die Ziele, was ist die Ausgangslage und mit welchen Methoden möchte man halt eben dieser Ausgangslage begegnen und eine Verbesserung schaffen. Und hierbei ist es sehr wichtig, sich mit anderen Disziplinen und Forschungsgruppen zu vernetzen. Bei uns war das zum Beispiel ganz speziell die Schmerztherapie oder die Psychotherapie. Die Idee ist einfach, dadurch eine Vielseitigkeit in die Perspektive oder vielseitige Perspektiven in das Projekt zu bekommen und eben etwas gemeinsam zu entwickeln, das dann im Rahmen der ärztlichen Routine getestet werden kann. Also das ist dann so das große Ziel. Dieses Behandlungskonzept, das man dann testet, das nennt man Intervention. Und das heißt, man geht dann auch wirklich in den echten Versorgungsalltag. Und deswegen ist es auch wichtig, von Anfang an, also partizipativ zu arbeiten, nennen wir das, also die Ärztinnen und Patientinnen einzubeziehen.
Auf den partizipativen Aspekt gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Vielleicht nochmal, weil GESCO ist jetzt ja ein Modellprojekt. Und das ist ja irgendwie was Besonderes. Also es ist ja nicht so, dass eine Intervention direkt irgendwie umgesetzt wird und im Rahmen von einer randomisiert kontrollierten Studie geschaut wird, ist das jetzt signifikant wirksam oder nicht. Sondern in dem Fall ist es ja so, wie du auch vorhin schon meintest, dass es um eine Machbarkeitsüberprüfung geht. Kannst du nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet jetzt im Fall von GESCO oder auch überhaupt?
Genau, also der Schwerpunkt der Machbarkeitsstudie ist eben noch nicht das Testen der Intervention, sondern eher das Entwickeln. Also dass man dann wirklich systematisch die Schritte, die ich auch schon genannt habe, eben das Problemlage identifizieren, die bestehende Evidenz checken, mit allen Stakeholdern zu sprechen und dann wirklich auch Bedarfe formulieren zu können. Ne? Also was brauchen Patientinnen, was brauchen Ärztinnen, und das eben nicht aus der Theorie nur abzuleiten und dann zu sagen, wir aus der Uni heraus haben jetzt eine Lösung entwickelt und die probieren wir aus.
Das finde ich sehr spannend. Vor allem, du hast ja auch schon angesprochen, dass es auch viel um kommunikative Aspekte geht und diese soziale Ebene eine sehr große Rolle spielt. Ich habe jetzt gerade, als Nele, du auch gerade von den randomisiert kontrollierten Studien gesprochen hast, da hat man ja irgendwie direkt so eine Pharma-Studie im Kopf. Also, ne, dass man hat irgendein Medikament, wo man irgendwie, oder irgendeine Pflanze, von der man irgendwie weiß, dass sie eine Wirkung hat. Jetzt geht es nur noch darum, die richtige Dosierung zu finden und vielleicht zu gucken, wann es am wenigsten Nebenwirkungen hat. Aber das ist ja irgendwie ganz anders bei euch, oder? Also, wie läuft das ab? Also, wie kommt man zu so einem komplexen Tool, was man nicht einfach nur runterschluckt mit Wasser und dann wirkt's?
Ja, genau. Deswegen sprechen wir auch in diesem Zusammenhang von sogenannten komplexen Interventionen, weil wir dann eben nicht nur einfach oder diese einfache Wirkrichtung X wirkt auf Y und dabei kommt Z raus haben, sondern wir haben einfach viele Personen, Akteure und Ebenen, auf denen was passiert. Also in der Hausarztpraxis arbeiten unterschiedliche Personen, dann kommen die Patientinnen dazu und es gibt halt auch einfach unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann auch miteinander agiert. Und ne, also Arzt-Patienten-Kommunikation ist halt ein Aspekt, aber es geht ja dann auch darum, therapeutische Entscheidungen zu treffen, sich die Zufriedenheit anzuschauen, die Lebensqualität. Und gleichzeitig muss man auch gucken, wie funktioniert das für diejenigen, die dann damit arbeiten? Sind die Ärztinnen zufrieden? Wie vermittelt man sowas am besten, so eine Intervention? Also zum Beispiel, welche Weiterbildungsangebote muss man dann machen? Welche Tools werden benötigt und funktionieren die auch? Ist das alles auch wirklich praxistauglich, was wir da entwickeln? Das sind so Schwerpunkte in einer Machbarkeitsstudie.
Jetzt hast du gerade angesprochen, dass das ja etwas ist, was dann im Endeffekt die HausärztInnen an die Hand bekommen. Also das, was gerade entwickelt wird, diese Fortbildung oder diese Workshops, sollen ja dann eine Art Schulung für die HausärztInnen sein. Und jetzt gerade oder auch in der Vergangenheit liefen dann ja die Bedarfsanalysen, von denen du gerade gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du darüber schon sprechen darfst, weil das Projekt ja noch läuft, aber wir haben im Vorhinein schon eine Patientin gehört, die von ihren Bedarfen gesprochen hat. Was hast du denn bei den HausärztInnen gehört, was die sich wünschen?
Die Auswertung zu den Bedarfsanalysen laufen noch, aber ich kann erste persönliche Eindrücke schildern. Und ich hatte das Gefühl, dass Themen oder Aspekte im Zusammenhang mit Geschlecht wenig im Bewusstsein sind der Hausärztinnen. Sie haben auch selber von sich gesagt, dass sie das nie zum Beispiel im Medizinstudium behandelt haben und auch nicht in Fortbildungsangeboten und dass sie schon da auch einen Bedarf sehen. Es wird auch, finde ich, wenig reflektiert, dass man auch selber eine geschlechtliche Identität hat, mit der man ja in so eine Arzt-Patienten-Kommunikation oder Situation reingeht. Und speziell, was jetzt die chronischen Schmerzpatientinnen angeht, hatte ich das Gefühl, dass auch viel Unsicherheit herrscht und dass sich die Behandelnden wünschen, vielleicht auch mehr Austausch zu haben im Rahmen von Qualitätszirkeln zum Beispiel.
Das ist interessant, da wollte ich nochmal nachfragen jetzt, also dieser Eindruck, den die HausärztInnen haben, dass Geschlecht keine Rolle spielt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es so ein bisschen ausgeklammert wird, aber besteht denn gleichzeitig ein Bewusstsein darüber, dass man Menschen unterschiedlich adressiert? Also weil, ne, also dass quasi das keine Rolle spielt, bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man sich nicht gleich verhält, wer da vor einem sitzt.
Es ist ganz spannend, weil natürlich die Hausärztinnen von sich selber sagen, sie behandeln alle ihre Patientinnen gleich und auch ihre eigene Person würde jetzt keine Rolle spielen. Aber wenn man sie dann doch so ein bisschen erzählen lässt, dann merkt man, dass natürlich, so wie wir alle, auch die Ärztinnen oder dass auch Vorurteile dann in ihrem Handeln eine Rolle spielen. Und genau, und ich glaube, sich diese bewusst zu machen, ist auch ein wichtiges Ziel vom Projekt GESCO.
Du hast vorhin schon angesprochen, dass das Projekt ja auch partizipativ gestaltet ist. Und ich glaube, die Seite der Hausärztin, also was da an To-Dos ansteht, ja, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was es eigentlich genau heißt, ein Projekt partizipativ zu planen. Also was muss ich da alles beachten und wie sieht das eigentlich in der Praxis dann in der Umsetzung aus?
Genau, also dass wir Hausärztinnen dabei haben, das ist klar. Wir haben aber auch noch andere Professionen eingeladen in Form eines Advisory Boards, also zum Beispiel Schmerztherapie, Psychotherapie, SozialwissenschaftlerInnen. Und klar, das bereichert auf der einen Seite die wissenschaftliche Perspektive, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr wichtig, eben diejenigen einzubeziehen, die am Ende von dieser Versorgung profitieren sollen. Und deswegen haben wir einen eigenen Beirat mit Patientinnen und Patienten, die selber unter chronischen Schmerzen leiden und naja, eben sozusagen Expertinnen für ihre Situation sind. Und ich denke, das ist auch eine Besonderheit in dem Projekt. Genau, denn das können nicht alle vorweisen.
Und sind das Leute, PatientInnen, die schon häufiger in Forschungsprojekten mitgearbeitet haben? Also ist das ein gewisses Kollektiv oder also wie haben die, habt ihr die rekrutiert? Wo kommen die her? Also das fände ich irgendwie spannend.
Also wir im Institut haben generell einen Beirat und aus dem können wir dann sozusagen schöpfen für bestimmte thematische Schwerpunkte. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir eben Leute dabei hatten, die sich eben mit dem Thema besonders gut auskennen und auch zum Beispiel Kontakt zu Selbsthilfegruppen, haben und uns unser Projekt dann auf diese Art und Weise bereichern können.
Und in was für Schritte werden die PatientInnen dann alles mit einbezogen? Also können die an Sitzungen teilnehmen oder wie sieht das dann aus im Rahmen des Projekts?
Wir machen im Grunde die Forschungsarbeit im Sinne von Analysen, Literaturrecherchen. Aber immer wenn es dann darum geht, die Ergebnisse zu besprechen und einzuordnen und daraus Schlüsse zu ziehen, immer dann laden wir auch die PatientInnen ein. Ich persönlich finde es auch sehr bereichernd, wenn eben die ärztliche und die Patientenperspektive an einem Tisch sitzt und habe auch insgesamt den Eindruck, dass sie wirklich voneinander lernen können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Gleichzeitig frage ich mich, also so Projekte grundsätzlich, ich glaube, das ist nichts, was für die Forschung alleine steht, sind ja schon auch immer ein bisschen auf Effizienz ausgelegt. Also es geht ja irgendwie um Geld. Und das, ich finde, du hast es super dargelegt, das ist total sinnvoll und das Outcome ist ja wahrscheinlich auch wirklich relevant besser. Aber gleichzeitig könnte man ja den Eindruck bekommen, dass das irgendwie gewisse Prozesse verlangsamt, die wir ja früher irgendwie anders gemacht haben. Und früher hat es ja irgendwie auch funktioniert. Gab es denn da irgendwie schon mal Konflikte? Also du musst natürlich jetzt gar keine interne erzählen, aber so, also weil es läuft ja auch nicht immer reibungslos und
ja, tatsächlich erlebe ich das schon, dass hier und da mal die Patientinnen sagen, ja, können Sie sich denn wirklich in unsere Lage reinversetzen und hatten Sie denn selber schon mal Schmerzen? Das ist aber gut, also genau deswegen haben wir die ja dazugeholt und es ist genau richtig, dass sie darauf aufmerksam machen. Auf der anderen Seite zeigt das auch schon eben, wie breit gestreut die Perspektiven sind und natürlich ist das total bereichernd und es wird auch die Qualität des Ergebnisses erhöhen. Gleichzeitig ist das aus Perspektive von uns Forschenden natürlich auch ein bisschen aufwendiger, eben all diese Perspektiven und Meinungen unter einen Hut zu bekommen. Und ja, ich würde auch sagen, dass es dadurch langsamer ist, aber es lohnt sich. Und ich denke, also da schließt sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Thema Machbarkeitsstudie, in der wir uns ja befinden und eben noch nicht in dem Wirksamkeitsnachweis, der dann später erfolgen soll. Das ist halt eine ich würde schon fast sagen, Luxussituation, dass man das gefördert bekommt, dass man dafür Gelder bekommt, das wirklich mal mit Zeit und Ruhe zu entwickeln oder entwickeln zu können. Das ist tatsächlich nicht die Regel.
Apropos, der Kreis schließt sich. Kannst du vielleicht noch mal kurz uns mitnehmen, wo ihr gerade steht und was uns quasi noch erwartet von dem Projekt in den nächsten Monaten oder Jahren?
Wir haben die Literaturanalysen abgeschlossen und wir haben Interviews geführt mit betroffenen Patientinnen und mit Hausärztinnen, die sogenannten Bedarfsanalysen. Und eben auf dieser Basis besprechen wir aktuell, ja, wie müsste denn eigentlich die Intervention aussehen? Was muss alles enthalten sein, um wirklich auch die Ziele eben auf Seiten der Patientinnen und auf Seiten der Hausärztinnen zu erreichen? Im Moment arbeiten wir tatsächlich in unterschiedlichen Workshops zusammen, eben auch wieder in diesem Kreis der Stakeholder und versuchen entwickeln wirklich ein Bild dieser Intervention mit dem Ziel, jetzt das im Sommer zu finalisieren und im Herbst wirklich in erste Hausarztpraxen zu gehen und zu testen.
Genau, und wenn ihr noch mehr über das Projekt lesen wollt, in den Shownotes findet ihr auch alle relevanten Links zum Projekt. Genau, und zum Abschluss, lieber Alex, würde ich dir jetzt gerne noch unsere Wunderfrage stellen. Und zwar, es ist ein Tag wie jeder andere. Abends gehst du ins Bett und in der Nacht kommt eine kleine Fee und berührt dich mit ihrem Zauberstab. Wie durch ein Wunder gibt es diese eine, in Anführungszeichen, Methode zur geschlechtersensiblen Versorgung. Dann wird es morgen, die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern und ein weiterer Tag wie jeder andere beginnt. Woran merkst du jetzt als allererstes, dass das Problem sich aufgelöst hat.
Ich selbst bin ja keine Ärztin, also kann für die Perspektive nicht sprechen, aber ich bin Patientin und zudem eine Frau und ich würde es daran merken, dass wenn ich bei meiner Hausärztin bin, ich mich rundum ernst genommen und gut behandelt fühle und ich würde spüren, dass meine individuellen Belange wichtig sind.
Ich finde, das ist ein total schöner Abschlusssatz, der auch, finde ich, den Auftrag des Projekts ja nochmal gut zusammenfasst. Und damit würden wir dich, Alex, auch verabschieden als Gästin unserer zweiten Folge und uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns unsere Fragen beantwortet hast.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt haben wir in der letzten Stunde einiges zum Thema geschlechtersensible Versorgung in der Medizin gehört. Wir haben erstmal gehört, was eigentlich Gendermedizin ist, warum es wichtig ist, Menschen unterschiedlich nach ihrem Geschlecht zu betrachten und Behandlungsunterschiede zu beachten und vielleicht auch noch aufzudecken. Wir haben über Forschung gesprochen, wir haben über die Grundlagen von Geschlecht gesprochen und über die Problematiken, die vielleicht damit auch verbunden sind. Und dann haben wir die Brücke geschlagen zu chronischen Schmerzen und haben da ganz eindrücklich gehört, wie auch hier Geschlecht die Versorgung verändern kann und sind ja dann zum Thema GESCO gekommen, dass diese beiden Themen sehr schön miteinander verbindet.
Genau, und GESCO kann ja auch so ein Vorbild sein für ein Modellprojekt, wie man jetzt eigentlich geschlechtssensible Forschung umsetzen kann. Darüber haben wir ja auch im ersten Teil viel gehört, wie geschlechtssensible Forschung überhaupt aussehen kann. Und das jetzt mal so als Modellprojekt dazu zu hören, bildet vielleicht für dieses Thema auch einen ganz runden Abschluss.
Genau, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr dies tun auf unserer Website, auf Instagram und Twitter und über unsere E-Mail-Adresse, von der ich diesmal sicher weiß, dass wir sie haben. Das findet ihr alles in den Shownotes.
Und unser Dank gilt den KollegInnen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben, der Förderung durch die Wittener Universitätsgesellschaft. Und wir wollen uns ganz besonders noch bedanken für unsere Musik bei Christian Emmel.
Das war unsere zweite Folge. Danke fürs Einschalten.
Vielen Dank und tschüss.